Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Herzlich willkommen, am Mikrofon begrüßt Sie Angela Gutzeit. Im Programm heute der indische Schriftsteller Aravinda Digger mit seinem neuen Roman Amnestie und ein neues Erzählwerk von Andreas Kollender mit dem Titel Mr. Crane. Zunächst aber nun dies. Im frühen Nachmittag erreichte uns die Nachricht, der Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung für das Jahr 2021 erhält der britische Essayist, Schriftsteller und Fotograf Joni Pitts für sein Buch Afropäisch, eine Reise durch das schwarze Europa. In der Begründung der Jury heißt es, Joni Pitts habe sich aus den industriellen Brachen Nordenglands auf den Weg gemacht, um in den Metropolen Europas jener Lebenserfahrung nachzuspüren, die er gleichsam versuchsweise als afropäisch bezeichnet habe. Es sei eine Reise in die schwarze Diaspora. Joni Pitts Buch verknüpft Reportage und literarisches Essay und begibt sich damit auf die Suche nach seiner postkolonialen Identität. Timo Stukenberg hat das nun preisgekrönte Werk von Joni Pitts gelesen. Wir wiederholen diesen Beitrag aus unserer Abendsendung Andruck vom 2. November.
Joni Pitts gibt gleich zu Beginn seiner Reise zu, dass er ein seltener Anblick in Europa sein dürfte. Ein schwarzer Backpacker. Mit einem mühsam zusammengesparten Reisebudget hat er sich auf den Weg gemacht, um mehr als ein Panorama des schwarzen Lebens in Europa zu zeichnen. Es geht ihm um die Frage, was soll dieses Afropäisch überhaupt sein? Eine sehr persönliche Frage, wie Pitts erläutert.
Dieses Buch ist ein Versuch, die Reisereportage als Möglichkeit zu nutzen, sich vom Druck der Theorie zu befreien und die geheimen Freuden und Vorurteile anderer, aber auch meine eigenen, also das menschliche Selbst, ehrlich zu enthüllen. Ich will durch sie lernen, mit dem eigenen Schwarzsein und der eigenen Unvollkommenheit, wie sie auf dem Papier erscheinen, zufrieden zu sein. Und sie ist ein Versuch, mit dem Persönlichen zu beginnen, um zum Universellen zu gelangen.
Joni Pitts ist in einem Arbeiterviertel in Sheffield in Nordengland aufgewachsen und wurde für seine Arbeit als Autor, Fernsehmoderator und Fotograf mehrfach ausgezeichnet. Für seine Reportage, die jetzt ins Deutsche übersetzt wurde, reiste er monatelang kreuz und quer durch Europa. Von Paris nach Brüssel, nach Amsterdam und Berlin, über Stockholm nach Moskau und weiter nach Rom, Marseille, Lissabon und landete letztlich wieder auf britischem Territorium, in Gibraltar. Seine Begegnungen schildert er eindrücklich, etwa die mit einer Gruppe US-amerikanischer Schwarzer während einer Stadtführung in Paris.
Als wir uns einander vorstellten, fühlte ich mich, als stünde ich kulturell auf unsolidem Grund, als sei meine Identität im Vergleich zu der meiner amerikanischen Freunde nur vage und halb ausgebildet. Meinem englischen Akzent fehlte es an Substanz, wenn ich über schwarze Identität sprach. Ihrer war hingegen von Erfahrung gesättigt. Ihre Intonation war stärker von historischen, schwarzen Narrativen bestimmt.
Es ist diese Verletzlichkeit, mit der der Autor seine LeserInnen an die Hand nimmt. Er gleicht seine Erlebnisse mit eigenen Erfahrungen ab, grenzt sich ab und fühlt sich ein. Daraus lässt sich keine eindeutige Identität ableiten, aber Pitts versteht es sehr gut, den eigenen Standpunkt, sein Verhältnis zu dem, was er erlebt, einzuordnen und nachvollziehbar zu machen.
Der Begriff afropäisch war mein eigener Gegenstand der Betrachtung. Er war der Ausgangspunkt meiner Untersuchung und zugleich der von mir erhoffte Bestimmungsort. Eine schlüssige, gemeinsame schwarze europäische Erfahrung. Doch das schwarze Europa, das ich bereiste, hatte sich geweigert, stillzustehen, und ich hatte begonnen, die Myriaden von Erfahrungen schwarzer Europäer als das, worum es eigentlich ging, zu betrachten. Der Begriff afropäisch war eine Möglichkeit, Brücken zu bauen. Er war keineswegs absolut oder monolithisch.
Pitts leitet seine Reflexionen über die eigene Identität aus anschaulichen, spannenden, teils schwer erträglichen Beobachtungen ab. Zum Beispiel, als er in Belgien das Königliche Museum für Zentralafrika besucht, auf das er wegen seines problematischen Verhältnisses zum belgischen Kolonialismus hingewiesen worden ist. Zwar steht neben einer Renovierung auch eine inhaltliche Erneuerung der Ausstellung bevor, aber noch werden alle Exponate mit alter Botschaft ausgestellt. In den Räumen des Museums betrachtet er die abgetrennten Köpfe afrikanischer Tiere und stößt auf die Überreste eines Schiffswracks.
Hinter dem Schiffswrack befanden sich weiße Gussformen für afrikanische Köpfe und Körper, die der belgische Bildhauer Arsène Maton 1911 hergestellt hatte, um für die physische Anthropologie Statuen anzufertigen. Sie waren kurz zuvor in den Kellerräumen entdeckt worden, zusammen mit Notizen des Künstlers, in denen er darüber klagte, wie schwer es sei, Menschen zur Mitarbeit bei seinem Projekt zu bewegen. Sie rannten davon, aus Furcht vor dem Unbekannten oder weil sie sich nicht nackt zeigen wollten.
Pitz versteht es in dieser dichten Reportage gekonnt, die koloniale Vergangenheit und Gegenwart des weißen Europas mit dem Leben schwarzer Europäerinnen zu verbinden. Aber auch die Widersprüche europäischer Gesellschaften aufzuzeigen. So berichtet er davon, dass Schweden sich gegen das Apartheidsregime in Südafrika einsetzte. Für die Gegenwart macht er beim Besuch des Migrantinnenviertels Rinkeby in Stockholm jedoch eine passive Apartheid aus. Die migrantischen Communities seien so gut wie unsichtbar. In Rinkeby würden sie darüber hinaus sich selbst überlassen. Exemplarisch hierfür beschreibt Pitz die Begegnung mit einem Mann, der lautstark behauptet, er sei Nelson Mandelas Bruder. Während ihm die meisten Passanten aus dem Weg gehen, geht Pitz auf ihn ein.
Nachdem ich seine Geschichte gehört hatte, fand ich, dass dieser Mann jedes Recht hatte, Nelson Mandela als einen Bruder für sich in Anspruch zu nehmen. Seine Abenteuer, Flucht aus Südafrika, Gefängnis in Botswana, Guerillakrieg in Namibia und dann der Abstieg in Zerrüttung und Unsichtbarkeit in dieser Enklave im eiskalten Europa war hier in Rinkeby keine ungewöhnliche Geschichte. Viele der Leute in diesem Viertel, Eritrea, Somalia, Äthiopien, waren nicht in ihren Sonntagskleidern herausgeputzt, auf einem Schiff aus den Kolonien im Mutterland angekommen.
Afropäisch ist mehr als eine Ansammlung von Beispielen für Widerstand, Assimilation, Entwurzelung und den Folgen teils jahrhundertealter Unterdrückung. Schon die Zusammensetzung des Wortes soll als Ansage verstanden werden.
Deshalb ärgert das Wort afropäisch manche Leute. Es ist eine provokative Komplikation für den Gedanken des ethnischen Absolutismus und lässt eine Assimilation vermuten, die das sogenannte Andere nicht in Ghettos absondert oder durch Parodie oder Unsichtbarkeit neutralisiert, sondern es fest im Verständnis des Europäischen verankert.
Diese Reisereportage macht die Perspektiven schwarzer EuropäerInnen sichtbar. Im besten Fall befördert es eine Auseinandersetzung, die insbesondere dem weißen Europa immer noch schwerfällt, die mit der eigenen kolonialen Vergangenheit und deren Kontinuitäten.
Timo Stuckenberg, afropäisch, eine Reise durch das schwarze Europa von Joni Pitz, ist bei Surkamp erschienen. 461 Seiten, 26 Euro. Joni Pitz erhält den mit 20.000 Euro dotierten Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung 2021. Die Preisverleihung findet im Rahmen der Leipziger Buchmesse am 26. Mai statt, soweit es denn Corona zulässt. Mehr zum Preisträger in Kultur heute ab 17.35 Uhr. Der indische Schriftsteller Aravind Adiger ist bekannt für Romane, die die Klassenunterschiede scharf in den Blick nehmen. Der neue Roman Amnestie des 1974 in Madras geborenen Autors spielt größtenteils in Australien, genauer gesagt in Sydney, und erzählt von einem dort illegal lebenden Tamilen. Alles weitere von Shirin Sochi Travalla.
Aravind Adigers Bücher handeln von den Zynismen der Welt. Schauplatz war bislang Indien. In seinem neuen Roman wechselt er den Kontinent und wendet sich Australien zu. Dort ist Adiga zeitweise aufgewachsen und dorthin treibt es den tamilischen Jungen Dhananjaya, genannt Danny. Er kommt als Student ins Land und als sein Visum ausläuft, lebt er illegal dort weiter. Er wohnt in einem Lagerraum eines Supermarkts. Sein Geld verdient er als flinker Putzmann mit auf dem Rücken geschnallten Equipment. Danny ist kein Einzelfall, seine Geschichte eine exemplarische.
Als Junge hatte er einmal einen Nachbarn, der gerade aus dem Ausland zurückgekehrt war, gefragt, wie ist Toronto denn so? Der Nachbar hatte gefragt, weißt du, wie das Fünf-Sterne-Hotel Galadari in Colombo aussieht? Danny hatte genickt. So sieht in Toronto jeder Quadratzentimeter aus.
Mit solchen Vorstellungen im Kopf ist Danny nach Sydney gekommen. Doch sein Leben als Immigrant fühlt sich dann ganz und gar nicht so an wie das Leben in einem Fünf-Sterne-Hotel. Danny ist ein Niemand, einer, der dauernd Gefahr läuft, entdeckt zu werden und der nicht einmal seiner eigenen Freundin gesteht, dass er keine Aufenthaltsgenehmigung besitzt. Putzend tingelt er von Wohnung zu Wohnung, bis in einer von ihnen ein Mord geschieht. Danny kannte die Tote und meint zu wissen, wer ihr Mörder ist. Dass er, wenn er den Mörder an die Behörden verrät, damit die eigene Verhaftung riskiert, birgt das Dilemma, auf das Adiga seinen Roman aufbaut. Doch die Kriminalhandlung dient bloß als Vehikel, um von Dannys Leben zu erzählen. Seit 4 Jahren lebt er in Sydney und schlägt sich mehr oder minder auf eigene Faust durch. Allein das macht ihn schon zu einer für das Werk von Aravind Adiga typischen Figur. Danny ist ein Schlitzohr, ein Aufschneider mit goldenen Strähnchen im Haar, der immer ein bisschen auf dicke Hose macht. Nur einen einzigen Tag lang begleitet ihn der Roman und lässt ihn Sydney durchstreifen, wie einst Leopold Bloom Dublin. Zeitangaben, die alle paar Minuten auf den neuesten Stand gebracht werden, von 8.46 Uhr bis 19.03 Uhr, strukturieren den Text, ohne ihn temporeicher zu machen. Während sich die Handlung mit dem Kriminalfall in die Zukunft fortschreibt, blickt der Erzähler immer wieder auf Dannys Vergangenheit zurück, erzählt, wie es ihn aus Sri Lanka zuerst als Arbeiter nach Dubai verschlägt, wo er ausgebeutet und misshandelt wird. Die eigentliche Demütigung erwartet ihn dann nach seiner Rückkehr in der Heimat, wo er fortan als Versager gilt. In Sydney befindet er sich wiederum auf einer der untersten Sprossen der Gesellschaft. Adiga nutzt Dannys Geschichte, um mit der repressiven australischen Einwanderungspolitik abzurechnen. Sein Roman gleicht auch einer Anklageschrift. Er nimmt genau wahr, wie sich die weiße Mehrheitsgesellschaft abzuheben versteht, wie sie nicht weiße Menschen ausschließt. Die anderen, zu denen Danny zählt, formieren ihre eigene Stadt. Griechische Supermarktbesitzer, chinesische Studenten, asiatische Busfahrer, indische Zocker. Schmelztiegel Sydney. Adiga beschreibt diese Stadt aus Dannys Perspektive. Der erlebt Down Under, manch einen Kulturschock, ganz egal, ob es sich um Toilettenpapier, den Geruch von Brokkoli oder massenweise weiße Menschen handelt. Gerade für die feinen Unterschiede ist Adiga Spezialist. Klassenunterschiede und kulturelle Differenzen ziehen sich durch sein Werk und bilden auch das Gerüst seines neuen Romans. Das können Kleinigkeiten sein, wie etwa das Knacken der Fingerknöchel. In Dannys Heimat ein normales Hintergrundgeräusch. In Australien, laut ihm, so verpönt wie Spucken oder Furzen. Kein Wunder, dass die Menschen vom Subkontinent sich in Sydney wie eine eingeschworene Gemeinschaft vorkommen.
Es gibt ein Zucken, ein reflexartiges Zucken in der Netzhaut, wenn ein Mensch, der in Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch geboren worden ist, in Sydney einen anderen Menschen aus seinem Teil der Welt erblickt. Ein atavistischer Stromstoß, ein stets wechselseitiger Instinkt, wie das augenblickliche gegenseitige Erkennen von Homosexuellen in einer repressiven Gesellschaft.
Das Motto des Romans erweist sich angesichts der Realität als ironisch, wenn nicht höhnisch. Inmitten der vier Meere sind alle Menschen Brüder. Zitiert es die Aufschrift eines Torbogens in Sydney. Amnestie erzählt vom Gegenteil. Doch diesmal vermag Adigas klassenkämpferischer Erzählstil nicht vollends zu überzeugen. Die postmodernen Strukturelemente wirken dekorativ, die Witze oft lahm. Die leidlich ausgedachte Kriminalhandlung, die das Ganze rahmt, setzt Illegale und Mörder ins selbe Boot. Beide leben in der Angst, entdeckt zu werden. Nur eine der etwas bemühten Ideen in diesem Roman.
Shirin Tsotsitravala, der Roman Amnestie von Aravind Adiga, ist in der Übersetzung aus dem Englischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann bei C.A. Beck erschienen. 284 Seiten, 24 Euro. Der amerikanische Autor Stephen Crane lebte nur von 1871 bis 1900, erlangte aber schon in jungen Jahren unter anderem als Kriegsberichterstatter Berühmtheit. Heute ist er so gut wie vergessen. Der Hamburger Schriftsteller Andreas Kolinder, der sich auf historische Figuren spezialisiert hat, legte nun eine Romanbiografie zu dem Amerikaner vor unter dem Titel Mr. Crane. Jürgen Deppe stellt sie vor, zu Beginn ein Zitat.
Ich ruiniere mich. Ich ruiniere mich für einen todkranken Mann aus Amerika, der in England lebt und verschuldet ist und wahrscheinlich keine Zukunft hat, und ich hole mir Tuberkulose. Genau das ist es, was ich tue. Und nie, niemals zuvor bin ich so glücklich gewesen. Zum Zerreißen glücklich, verzweifelt glücklich. Glücklich.
So empfindet es Elisabeth, um das Jahr 1900 Krankenschwester im Sanatorium von Badenweiler, dazu abgestellt, den amerikanischen Patienten zu betreuen, der gerade mitsamt seiner Entourage, seiner Ehefrau, einer Nichte, einer eigenen Krankenschwester und einem Chauffeur bei ihnen eingetroffen ist. Elisabeth ist die einzige Pflegekraft im Haus, die seiner Sprache mächtig ist. Und nicht nur das, Elisabeth hat auch alle Bücher dieses berühmten Mannes gelesen, dieses Stephen Crane. Ihre aufmüpfige Tante aus New York hat sie ihr geschickt und empfohlen, und Elisabeth fühlt sich von dem Unbekannten eigentümlich erkannt.
Crane hatte ein Buch über sie geschrieben, über sie, Elisabeth, The Monster, das Monster Elisabeth. Die Narben zwickten, ohne dass Stephen Crane sie je gesehen hatte, ohne sie zu kennen. Aus tausenden Kilometern Entfernung hatte er ein Buch geschrieben, das ihrem Gesicht ein schauderhaftes Denkmal setzte.
Ihrem Gesicht, das bei einem Wohnungsbrand von einem herabstürzenden Balken zur Hälfte entstellt wurde. Seither hält sie sich für abstoßend. Crane tut es nicht. Mr. Crane, wie sie ihn trotz allem, was zwischen ihnen geschieht, bis zum Ende nennen wird. In hellen Momenten, in denen nicht das Fieber über seinen Geisteszustand regiert, ist der berühmte Schriftsteller zugewandt, witzig und charmant, ja mehr noch. Der junge Mann, gerade mal 3 Jahre älter als sie, flirtet regelrecht mit ihr, macht ihr Komplimente, berührt sie emotional und körperlich.
Mit den Fingerspitzen fährt Crane über die vernarbte Hälfte ihrer linken Augenbraue, über die Narbe auf der Wange, streichelt die Narbe auf ihrem Kieferknochen. Er hört gar nicht mehr auf, und Elisabeth schließt die Augen und atmet, als müsste sie weinen. Und die sanften, dünnen Fingerspitzen streicheln sie immer weiter, gehen jetzt von den Narben weg, berühren ihre Nase, tasten hauchzart über ihre Lippen und wieder hinauf zu ihrer rechten Augenbraue, von der dünne, dunkle Härchen bis zum Haaransatz wachsen.
Genau genommen handelt dieser Roman denn auch weniger von ihm, von Stephen Crane, obwohl man viel über den heute fast vergessenen Schriftsteller erfährt, über seine Kriegsberichterstattung aus Kuba und Griechenland Ende des 19. Jahrhunderts, die Ernest Hemingway mit zu dem Besten zählte, was amerikanische Literatur hervorgebracht habe. Seine Konkurrenz mit dem Pressefotografen Richard Harding Davis, der keine Skrupel zu kennen und ihn zu verfolgen scheint, seine Freundschaft mit berühmten Kollegen wie Joseph Conrad und H.G. Wells, sein Leben auf zu großem Fuß. Das alles taucht als delirierte, vielleicht halluzinierte Erinnerung des kranken Patienten im Fieberwahn auf. Viel interessanter aber ist sie, seine Krankenschwester, die außergewöhnlich kleine, fast südländisch aussehende Elisabeth T. Kamphausen, Mitte 20, Tochter eines Arztes aus Hamburg und von eben jenem Herrn Papa im Schwarzwald mit einem jungen Kollegen verheiratet.
Die kleine Elisabeth, die immer zu allen hinaufgucken muss.
Sie steht im Mittelpunkt dieses Romans, in dem ihr Ehemann die ganze Zeit über namenlos und einzig der Mann, mit dem sie verheiratet ist, bleiben wird. Und das spricht Bände, denn der Mann, der für Elisabeth schnell überlebenswichtig wird, ist Mr. Crane. Der Mann, der sie, zumindest in der Fantasie, mit hinausnimmt in die Welt. Der Mann, der mit ihr auch körperlich Liebe macht, obwohl er so hinfällig ist und sie sich so abstoßend fühlt. Der Mann, der ihren Kopf durchpustet, der Mann, durch den sie den aufrechten Gang lernt.
Elisabeth weiß, dass damals viel über sie geredet wurde. Wahrscheinlich wird heute noch über sie geredet. Die vernarbte Krankenschwester, die sich irgendwie dieses Häuschen leisten kann und alleine lebt. Und manchmal behaupten soll, sie habe Anton Tschechow umgebracht. Auf eine eigentümlich stille Weise ist sie populär. Das hätte Mr. Crane gefallen.
Da wird aus dem badenweilerschen Backfisch ganz allmählich eine selbstbewusste Frau. Man möchte Andreas Kollender auf Knien dafür danken, dass er in seinem Roman nicht ein einziges Mal das Wort Emanzipation benutzt, obwohl es eine Emanzipation ist, eine sehr beeindruckende. Aber Kollender hütet sich davor, sie zu zerreden. Er lässt sie geschehen, Schritt für Schritt, Stufe für Stufe, und das macht diesen Roman so beeindruckend. Die Befreiungskriege, über die Stephen Crane schrieb, waren andere, doch dieser hier findet in seinem Geiste statt.
Jürgen Deppe zu Andreas Kollenders Romanbiografie Mr. Crane. Das Buch ist im Pendragon Verlag erschienen, 256 Seiten, 24 Euro. Soweit unser Programm im heutigen Büchermarkt. Gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit Forschung aktuell und meinem Kollegen Uli Blumenthal. Eines der Themen: KI-Programm löst Rätsel des genetischen Codes des Lebens. Und hier verabschiedet sich jetzt von Ihnen Angela Gutzeit.